Tungdil hatte sich auf den Weg durch Gleimbars Königreich bis zum steinernen Torweg gemacht, und zwar auf der gleichen Strecke wie damals, zusammen mit Balyndes und Boindil. Die Schönheit, die er sah, lenkte ihn von seinen üblichen Grübeleien ab, von der Unzufriedenheit, die sich in sein Gemüt geschlichen hatte. Von dem Schmerz jedoch nicht, denn er lauerte wie ein boshaftes Tier in einem Winkel seines Verstandes und schnellte allzu oft hervor, bohrte die langen, scharfen Krallen in sein verletzliches Inneres, in seine Seele. Seit jenem verfluchten Tag waren sie seine steten Begleiter, die Unzufriedenheit und der Schmerz. Das bisschen Zerstreuung wurde durch jedes Kinderlachen zerstört, das ihm unterwegs zu Ohren kam. Der fröhliche Klang schnitt durch sein Herz und riss die Wunde in seiner Seele auf, ließ sie bluten, ehe Tungdil den Sturzbach mit Bier zum Versiegen brachte. Leider hielten diese allzu flüssigen Pfropfen niemals lange vor, daher musste er ständig nachhelfen. So entstanden Gewohnheiten. Leicht schwankend erreichte Tungdil das gewaltige Tor mit den beiden gigantischen Flügeln, die ein einziges Mal durch Verrat bezwungen worden waren. Ansonsten hätten sie den Angriffen der Scheusale tausende Zyklen lang getrotzt. Und genau so sollte es auch wieder sein. Die beschädigten Stellen waren von den Steinmetzen ausgebessert worden. Die fünf Riegel waren an ihren Plätzen und bewegten sich nur, wenn die geheimen Worte ausgesprochen wurden.
»Wenn du noch ein Auge hättest und singen würdest, hielte ich dich für Bavragor Hammerfaust«,
sagte eine polternde Stimme hinter ihm und schreckte ihn aus seinen Gedanken. »Die Stimme eines Toten spricht über einen Toten«, erwiderte er und wirbelte herum, zu schnell, um sich auf den Füßen zu halten. Zwei kräftige Arme hielten ihn fest und verhinderten den Sturz.
»Sieht so ein Toter aus, Gelehrter?«
Tungdil musterte den muskulösen, gedrungenen Zwerg vor sich. Die langen, schwarzen Haare waren an den Schädelseiten wegrasiert und hingen als Zopf auf dem Rücken. Der gleichfarbige Bart reichte bis zur Gürtelschnalle. Kettenhemd, Lederwarmsstiefel und Helm machten aus ihm einen vollständigen Krieger. Ein Krähenschnabel, eine Art Kriegshammer mit einem unterarmlangen Sporn auf einer Seite, ruhte neben ihm auf dem Fels. Der Griff lehnte gegen die Hüfte.
»Boindil«, wisperte er ungläubig. »Boindil Zweiklinge«, rief er dann freudig und riss den Freund an sich, den er seit fünf Zyklen nicht mehr gesehen hatte. Er schämte sich seiner Tränen nicht, und das laute Schniefen dicht neben seinem Ohr sagte ihm, dass selbst ein gestandener Streiter wie sein Freund seine Gefühle nicht verbarg.
»Am Grab meines Bruders Boindal an der Hohen Pforte haben wir uns das letzte Mal gesehen«, weinte Boindil vor Freude.
»Und auch da lagen wir uns heulend in den Armen«, sagte Tungdil und klopfte ihm auf den Rücken. »Boindil, wie sehr habe ich dich vermisst!«
Er ließ den Freund los, mit dem er unglaubliche Abenteuer bestanden, Gutes und Schlechtes, Trauriges und Schönes erlebt hatte. Der Zwilling wischte sich die Tränenperlen aus dem Bart, die wie an einem Federkleid daran herunterrannen.
»Ich fette ihn noch immer regelmäßig«, sagte er und strahlte. »Gelehrter, du hast mir gefehlt!«
Tungdil suchte einen Hinweis auf den Wahn, der in dem Krieger geschlummert hatte und gelegentlich hervorgebrochen war. Aber der Blick aus den braunen Augen war nicht länger irre, sondern warm und freundlich.
»Der Tod verändert auch die Lebenden, hast du einmal zu mir gesagt.«
Er klopfte gegen Tungdils Kettenhemd.
»Wenn du als Lebender allerdings so weitermachst, wird die Veränderung dein Tod«, neckte er. »Ist das Bier, das Balyndes braut, dermaßen gut?«
»Das Bier liefert uns ein Händler, und es schmeckt lange nicht so gut wie das, welches die Zwerge brauen. Es hat die gleiche Wirkung, bringt am Tag danach jedoch mehr Kopfschmerzen.«
Tungdil nahm ihm die Anspielung auf seine Leibesfülle nicht krumm. Aber die dichten Augenbrauen seines Freundes hoben sich vorwurfsvoll.
»Mit anderen Worten, du bist ein Säufer wie Bavragor geworden«, fasste er zusammen.
Er roch den strengen Schweißgeruch, sah die verklebten Haare und das gealterte Gesicht.
»Du hast dich gehen lassen, du dicker Held. Was ist geschehen?«
Wir sehen uns nach 5 Zyklen und du hältst mir eine Predigt, murrte Tungdil nun doch. Erzähl mir lieber, was dich von der Hohen Pforte vertrieben hat. Er schaute sich um und sah die vielen Krieger, die im Sonnenlicht in Reih und Glied angetreten waren, um ihre Kampfübungen zu absolvieren.
Nichts hat mich vertrieben oder getrieben. Ich brenne nicht mehr auf den Kampf, und die Glut in meinen Adern ist verloschen. Es war die Bitte des Großkönigs, dich zu begleiten. Einer muss ja auf dich aufpassen.
Er tätschelte den Griff des Krähenschnabels.
Und das Andenken an meinen Bruder ehren. Im Gegensatz zu mir sehnt sich der Sporn nach der Schlacht. Er will sich in den Wanst deiner Schweineschnauze bohren.
Vor den Reihen der Krieger lief ein Dritter auf und ab. Die schwarzen Tätowierungen in seinem Gesicht verrieten seine Herkunft und die meisterliche Profession. Vor wenigen Zyklen noch hätten sich der Dritte und die Zwerge, die er nun befehligte, auf dem Schlachtfeld gegenübergestanden. Inzwischen gab es den unbändigen Hass nicht mehr. Nicht mehr überall. Boindil folgte seinen Blicken.
»Ich wundere mich auch immer noch«, gestand er ein. »Von einigen Ausnahmen abgesehen«,
er legte eine Hand auf die Schulter des Freundes,
»sind mir die Dritten nach wie vor anrüchig. Ich kann nicht vergessen, dass ein paar von ihnen geschworen haben, uns von innen heraus auszumerzen. Ich fürchte ihre Heimtücke.«
»Ja?« »Doch sie sind lediglich eine Handvoll und nicht mehr ein ganzer Stamm wie zu Zeiten Lorimbas. Die Verblendeten werden aussterben«, sagte Tungdil zuversichtlich. »Sind das meine Leute?« Er ging auf die Gruppe zu, sein Freund folgte ihm. Der Dritte bemerkte das Nahen der beiden und wandte sich zu ihnen.
»Ich grüße euch, Tungdil Goldhand und Boindil Zweiglinge«,
verneigte er sich.
»Ich bin Manon Schwertritt aus dem Clan der Todbeils. Dies sind die 2 Dutzend Krieger, die ich eigens für die Mission ins jenseitige Land vorbereitet habe.«
Seine braunen Augen schauten überzeugt.
»Nichts wird sie schrecken.«
Boindil lachte freundlich.
»Oh, glaube mir, Manon, es wird immer etwas geben, das einen Krieger schreckt.«
Er schulterte seine Waffe.
»Was nicht bedeutet, dass man es nicht bezwingen kann.«
Manon grinste herausfordernd.
»Dann werden dir meine Männer zeigen, dass es Zwerge ohne Furcht gibt.«
»Sicherlich finden wir nichts weiter als Schutt und Geröll«, antwortete Tungdil gelassen. »Wann können wir aufbrechen?«
»Sobald du möchtest«,
gab Manon zurück. »Dann morgen bei Sonnenaufgang«, entschied Tungdil und ging zum Turm, um die Treppe hinauf bis zur Spitze zu steigen und auf den Wehrgang oberhalb der Tore zu gelangen. Boindil blieb an seiner Seite. Gemeinsam schauten sie ins jenseitige Land, das an diesem späten Nachmittag in aller Klarheit vor ihnen lag. Vor dem Tor lag die verlassene Ebene, auf der sich früher die Scheusale und Ungeheuer in regelmäßigen Abständen versammelt und den Sturm auf das Bollwerk versucht hatten.
»Kaum zu glauben, dass sie davon abgelassen haben«, sagte Tungdil leise und genoss den kalten Wind, der ihn umwehte und ihm die Wirkung des Bieres aus dem Schädel blies. Die Luft war eisig, rein, frei von jedem Hauch der Ungeheuer. Nur noch die uralten Berge können sich an die unentwegten Attacken, an die heranwalzenden Heere von Tions Ausgeburten erinnern.
»Es wird der Stern der Prüfung gewesen sein«, mutmaßte sein Freund. »Er hat anscheinend nicht nur das Böse im geborgenen Land vernichtet, sondern über die Grenzen der Gebirge hinausgewirkt.« Er seufzte. »Stell dir das vor, Gelehrter, wie friedlich es wäre!«
An seinem Tonfall war zu erkennen, dass er es selbst nicht zu glauben wagte. Ich erinnere mich an diesen Tag. Die magische Welle aus Licht, welche nach der Beschwörung der Eoil durch das geborgene Land gerollt war, hatte alles Schlechte zu Asche verbrannt und dessen Energie in einem Diamanten gefangen. Wer immer dieses Artefakt besäße und die Macht magisch zu nutzen wüsste, würde zum mächtigsten Wesen, das jemals gelebt hatte. Zur Sicherheit waren von den Zwergen genaue Imitate angefertigt und an sämtliche Königreiche verteilt worden. Auch Tungdil besaß einen Stein, ohne zu wissen, ob es der echte oder ein falscher war. Aber einer war inzwischen verloren gegangen. Er fragte Boindil danach.
»Das ist ein unergründetes Geheimnis«, Der Stein, der zur Königin Isika von Ramribastur gelangen sollte, ist verschwunden. Bis heute, antwortete er. Man fand weder den Boten noch die Eskorte, die den Diamanten beschützen sollte. Der Diamant ist nie wieder aufgetaucht.
Er schaute zum wolkenumspielten Gipfel der Drachenzunge. Die Berghänge strahlten malerisch dunkelrot im Schein der untergehenden Sonne. Die Schatten wurden länger und die Brise wehte mit jedem Wimpernschlag eisiger.
Alle Nachforschungen haben nichts gebracht.
Das war vor 5 Zyklen, überlegte Tungdil und fröstelte. Hat es seitdem Versuche gegeben, einen der Steine zu stehlen?
Mir ist nichts bekannt, sagte Boindil und schüttelte den Kopf.
Der schwarze Zopf pendelte auf seinem Rücken wie ein langes Tau.
Es gibt keinen Magus und keine Mager mehr im geborgenen Land, und damit gibt es keinen, der die Macht nutzen könnte.
Bis auf die Handvoll Famuli, welche bei dem Verräter Nord-On in die Leere gegangen sind, verbesserte Tungdil.
Sie besitzen keine Kräfte. Die Magiequelle, sagt man, ist durch die Eoil ausgetrocknet worden und versiegt. Woraus sollten die Famuli ihre Kräfte beziehen? Außerdem ist ihre Ausbildung nicht abgeschlossen. Was können sie schon bewirken, Gelehrter?
Tungdil sparte sich eine Entgegnung. Er war bei dem Magus Lot Ionan und in dessen Schule aufgewachsen. Er kannte die Fähigkeiten der Magischen. Aber da sich lange Zeit nichts gerührt hatte, schloss er sich der Zuversicht seines Freundes an. Zu viel Schwarzseherei stand selbst ihm nicht gut an. Lass uns nach unten gehen. Der Frühling lässt am Nordpass noch auf sich warten. Er warf einen Blick zu den majestätischen Bergkämmen, wo der Wind Schnee von den Felsen blies und den Gebirgen weiße Fahnen anheftete.
Ich freue mich auf ein warmes Bier mit Met.